Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Fest auf Jesus vertrauen, darum soll es heute gehen in diesem Gottesdienst. Und ich habe uns als Predigttext ein Wort herausgesucht von jemandem, der fest auf Jesus vertraut hat, der wirklich sein Leben und alle Hoffnung auf ihn gebunden hat. Und dieser jemand ist der blinde Bartimäus vor Jericho. Wir wollen hören als Predigttext Markus 10, die Verse 46 bis 52. Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach: Ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabuni, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Weg. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir von ganzem Herzen Dank sagen für dieses Wort über den Bartimäus, das du uns heute schenkst, für diesen Gottesdienst, für unseren Glauben, für unser Leben. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du durch diese Predigt in diesem Gottesdienst sprichst in unser Leben hinein, zu unserem Glauben. Und wir wollen dich bitten, dass das, was wir hören, dass wir es auch tun. Wir wollen dich bitten, dass da, wo dein Wort uns trifft, dass wir das auch umsetzen. Du kennst uns, du weißt um unsere Trägheit, um unsere Faulheit, unsere Widerborstigkeit, die wir häufig in uns haben. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du das zerbrichst und dass du uns zu gehorsamen Hörern deines Wortes machst. Aber dass wir das verstehen können, was du, der lebendige Gott, uns zu sagen hast in dieser Predigt, dafür brauchen wir deinen Segen, deinen Geist für diese Predigt. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, als ich zum Glauben gekommen bin, als junger Mann und dann auch in die Mitarbeit in unserer Gemeinde eingetreten bin, habe zu Anfang Jungscha gemacht, dann wurde ich so nach 2 Monaten auf eine Schulung geschickt, weil in der Jungscha-Arbeit wir natürlich auch Andachten zu halten hatten. Und da waren wir dann so eine Woche in so einem kleinen Dorf, in so einem CVM-Schulungsheim und da kriegten wir beigebracht, wie man eine Andacht hält. Das war sehr wichtig. Ich habe dort vieles gelernt, so die ersten Schritte, die man tut, wie bereitet man das vor. Es war dort ein alter Pastor, der da so Anweisungen gab und der hat uns da etwas gesagt, wo ich heute so ein bisschen drüber lächele, aber wo ich weiß, dass es trotzdem richtig ist. Aber er hat dann so ganz hölzern, knallhart gesagt: Wenn ihr eine Andacht macht, dann müsst ihr euch entscheiden, welchen Bereich im Menschen ihr ansprechen wollt. Er sprach dann von Kopf, Herz und Hand. Wollt ihr eher den Kopf ansprechen, also etwas erklären, Lehre bringen? Oder wollt ihr das Herz ansprechen, dass man jemanden begeistern will oder beispielsweise jemanden trösten will, wenn was Schlimmes passiert ist? Oder wollt ihr die Hand ansprechen, also so eine Andacht halten, dass diejenigen, die es hören, dazu aufgefordert werden, etwas zu tun? Er hat natürlich auch erklärt, dass man Gott fragen müsste, was man machen sollte, aber bei der Konzeption müsse man sich beschränken. Man könne nicht alles auf einmal machen. Also es gibt noch viel darüber zu sagen und das ist sicherlich nicht alles, was es über Rhetorik und Andachts- und Predigtslehre zu sagen hat, aber da steckt eine Menge Wahrheit auch drin. Und ich sage das deshalb, weil heute geht es tatsächlich um eine Predigt, die soll nicht so sehr den Kopf, nicht so sehr das Herz ansprechen, sondern die Hand. Ihr sollt Dinge tun. Ihr sollt euch rausrufen lassen. Rausrufen lassen. Genauso wie der Bartimäus hier. Da, wo heute der Ruf Gottes an euch ergeht, da sollt ihr etwas tun. Wie der Bartimäus. Als der den Ruf Jesu hat, das ist ja so Zentrum dieser Geschichte halt, nicht, dass dann die Leute hingehen, die sagen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Und dann kommt es, und das ist für mich der Kern dieses wunderbaren Wortes, da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und das sollt ihr auch tun. Also nicht, dass ihr jetzt alle hinterher mit blankem Oberkörper durch Bremen lauft, das versteht ihr, eure Mäntel dürft ihr schon mitnehmen. Aber das, was euch mantelt, ja, das sollt ihr von euch wegschmeißen. Das, was ihr versteht, was ihr wegzuwerfen habt, wo ihr aufzuspringen habt, da, wo der Herr euch ruft, das sollt ihr tun. Darum soll es gehen in dieser Predigt. Und so habe ich diese Predigt überschrieben, vom Mantel weggerufen. Vom Mantel weggerufen. Ich habe 4 Punkte. Der Ruf aus der Blindheit als erstes. Das zweite, der Ruf aus der Sicherheit. Das dritte, der Ruf aus der Komfortzone. Und das vierte, der Ruf aus der Sünde. Das erste, der Ruf aus der Blindheit. Das ist ja das, was hier passiert, als der Ruf Jesu an Bartimäus ergeht, ruft ihn her. Da wird er rausgerufen aus seinem bisherigen Leben, das davon geprägt war, dass er nicht sehen konnte. Und dann kommt er zu Jesus und da wird er sehend und folgt Jesus nach. Das ist natürlich eine wunderbare Heilungsgeschichte. Ein Behinderter wird wieder heil. Und doch wissen wir ja, dass die Bibel mit Blindheit nicht nur das meint, was tatsächlich den Körper angeht, dass man optisch Dinge nicht wahrnehmen kann, sondern dass die Bibel noch andere Augen kennt, als das, was hier ein Augenarzt bearbeiten kann. Die Bibel kennt andere Augen als die leiblichen und so darf man diese Stelle auch verstehen, nämlich dass man den inwendigen Blick hat, die geistliche Schau nicht hat, dass man an den inwendigen Augen blind ist. 2. Korinther 4 etwa heißt es, wir, da spricht Paulus von den Christen, sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Einer, der Christ ist, einer, der wiedergeboren ist, der hat andere Augen, der sieht andere Dinge als ein nicht wiedergeborener Mensch. Epheser 3 beispielsweise betet Paulus inständig, sagt, ich beuge vor dem Herrn dieser Welt meine Knie dafür, dass ihr stark werdet durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Er sagt also, mir geht es im Gebet nicht darum, dass ihr bessere Kaufleute werdet und besser kochen könnt und solche Dinge fürs Irdische, sondern ich bete, so sagt er den Brüdern in Ephesus und den Schwestern halt darum, dass ihr am inwendigen Menschen stark werdet, dass ihr sehen werdet halt. Wir kennen die tolle Geschichte von Elisa, da geht es auch ums Sehen, ums geistliche Sehen halt, nicht? Elisa, der Prophet, wird vom Aramäerkönig verfolgt, weil der ihm immer in die Suppe spuckt, auf gut Deutsch, nicht? Der stellt immer den Israeliten Fallen, aber Elisa kriegt immer Offenbarung Gottes und dann irgendwann wird ihm klar, ich muss erst den Elisa ausrotten, dann schickt er sein ganzes Heer los und schließlich haben sie ihn in Dothan gefunden halt, nicht? Und haben diese ganze Stadt umzingelt, also das riesige Aramäerheer, die wollen ihn jetzt packen und des Morgens steht es Elisas Diener auf, der geht raus und sieht, ach du liebe Zeit, tausende von Soldaten halt, nicht? Also Rosse, bewaffnet bis an die Zähne und die wollen uns jetzt an Kragen, nicht? Und wir stehen hier ohne Waffen, ohne irgendwas. Dann läuft er rein und sagt, Elisa, Riesenprobleme, jetzt gehen wir unter, die stehen draußen, machen uns jetzt platt halt, nicht? Und Elisa, der ist ganz ruhig, der setzt sich hin und sagt, Herr, öffne du ihm die Augen. Das ist ein Gebet, ganz toll, Herr, öffne du ihm die Augen. Und dann geht er raus mit seinem Diener. Und auf einmal hat er einen anderen Blick. Also der war nicht blind, der hat ganz genau gesehen, was da in Dothan ablief. Aber auf einmal schenkt Gott ihm einen Blick in die andere Wirklichkeit. Ja, da sind nach wie vor die Soldaten. Aber ringsrum sind die Engel Gottes. Und das ist gewaltig halt, nicht? Da erkennt er sofort, das ist ja ein Ungleichverhältnis. Was wollen die paar pissigen Soldaten gegen das Heer des allmächtigen Gottes? Und dann wird auch das Heer der Aramäer mit Blindheit geschlagen halt, nicht? Und die werden wunderbar rausgeführt. Aber das ist so eine tolle Geschichte auch, die nochmal zeigt, wie Menschen, obwohl sie sehen können, blind sind, geistig blind sind. Und das möchte Gott nicht. Gott möchte nicht, dass Menschen geistig blind durch diese Welt gehen, sondern er möchte ihnen die Augen öffnen, dass sie die Wahrheit erkennen in Jesus Christus halt. Und es gibt viele Menschen innerhalb der Kirche, die haben viel gesehen in ihrer kirchlichen Sozialisation. Konfirmation, Eheschließung, vielleicht ihre Taufe halt nicht, haben vielleicht sogar mitgearbeitet in der einen oder anderen Kirchengemeinde halt, aber haben Jesus noch nie geschaut, haben zwar diese Geschichten alle gehört, aber der Blick war bisher zu, sind nicht wiedergeboren. Und diesen Menschen möchte Jesus die Augen öffnen. Und er ruft sie raus. Aus der Blindheit ins Sehen, so wie den Bartimäus hier in der Geschichte. Und vielleicht sind heute Morgen auch Menschen unter uns, die immer so ein bisschen mitgemacht haben, mitgetan haben, aber die Jesus noch gar nicht begegnet sind. Die zwar wissen, dass mit diesem Jesus von Nazareth passiert ist, dass ein wunderbarer Lehrer ist, dass er gekreuzigt, dass er gestorben, auferstanden, das ist, wissen sie vielleicht, aber sie haben den lebendigen Gott in Jesus Christus noch nie gesehen, noch nie geistlich gesehen. Und diese Menschen, wenn sie heute unter uns sind, die ruft der Heiland Jesus Christus heute heraus, aus ihrer Blindheit. Komm zu Jesus. Auch hier in der Geschichte ist es nicht Jesus selber, der kommt und den Bartimäus ruft, sondern es sind die um ihn rum, vermutlich die Jünger, die dann hingehen zu dem Blinden und sagen, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Komm zu Jesus. Und das möchte ich denen zurufen heute Morgen, die keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben, die nicht hundertprozentig sicher sind, dass sie eines Tages ewiges Leben bekommen, wenn sie sterben, weil sie zu Jesus gehören. Ich möchte Ihnen im Namen Jesu Christi rufen, seid getrost. Es gibt Rettung, es gibt Hilfe, es gibt Sicherheit für dich in Jesus Christus. Steh auf aus deiner Blindheit. Komm zu Jesus und lass dir durch seinen Heiligen Geist die Augen öffnen. Weg von der Blindheit, raus aus der Blindheit hin zur Erkenntnis. Und glaub mir, dann wird das Leben ganz anders. Dann siehst du das Leben mit anderen Augen. Das ist was ganz anderes halt nicht, wenn man wiedergeboren ist. Das ist ein anderer Blick auf dein Geld, wenn du zu Jesus gehörst und wirklich in ihm gegründet bist oder wenn du nicht bei Jesus bist. Mensch, was muss die Welt klammern halt, nicht an die Kohle halt. Aber wenn du Jesus hast, da hast du ein ganz anderes Verhältnis zu. Da warst du blind vorher in dem Verhältnis dazu. Oder ich sage ein ganz anderes Beispiel, Thema Nationalsozialismus, nicht? Wenn man sich damit beschäftigt, was alles passiert ist in diesen Jahren 1933 bis 1945, wenn man Jesus nicht kennt, wenn man nicht weiß, dass das Volk Israel das auserwählte Volk Gottes ist, halt nicht, da kann man den ganzen Holocaust, da kann man Antisemitismus nicht verstehen, halt nicht, da werden dir die Augen geöffnet. Wenn du nicht weißt, was Endzeit ist, da wirst du viele Dinge in dieser Welt überhaupt nicht verstehen können, da bist du blind, da kannst du ein brillanter Historiker oder Sozialwissenschaftler sein, aber du verstehst es nicht. Und vor allen Dingen verstehst du nicht dein eigenes Leben. Da kannst du mit deinem Tod nicht umgehen, kannst du damit umgehen, wenn Leute krank werden, dann kannst du Leid nicht ertragen. Und aus dieser Blindheit will Jesus dich rausrufen, das ist das Erste. Wenn du nicht zu Jesus Christus gehörst, er ruft dich, sei getrost, steh auf, komm zu ihm. Er wird dich führen aus der Blindheit in das Sehen durch seinen guten Heiligen Geist. Aber es ist nicht nur so, dass Menschen blind sind, auch Menschen, die wiedergeboren sind, die lassen sich immer wieder von den Nebelkerzen des Teufels die Sicht verstellen. Echt? Dann haben wir das überwunden, wir sehen klar, aber der Teufel hört ja nicht an, auf uns zu versuchen halt nicht. Und wir lassen uns immer wieder einnebeln halt nicht mit den Sorgen, Freuden und Reichtümern des Lebens, wie es in der Bibel heißt halt. Auch da, steh auf, der Heiland ruft dich raus aus der Blindheit, lass dir nicht vom Teufel den Blick zerstellen, sondern Blick auf Jesus, komm zu ihm, lass dir immer wieder die Augen öffnen, lass dich rausrufen und rausführen aus deiner Blindheit. Und das ist das, was du tun sollst, wenn du blind bist. Sei es, dass du Jesus noch gar nicht gesehen hast oder dass du dir vom Teufel hast die Augen vernebeln lassen. Raus aus der Blindheit. Jesus ruft dich. Wirf deinen Mantel ab. Ein zweites, der Ruf aus der Sicherheit. Dieser Mantel, das hat mich immer wieder fasziniert an dieser Geschichte. Das ist, wenn man so drüber liest, beim ersten Mal so ein Nebendetail. Also ich habe vor knapp 2 Jahren mein Auto neu gekriegt und ich hatte mich immer gewundert, was ist denn das für ein Knöpfchen auf meinem Blinker? Kleines Knöpfchen, wusste nicht, wofür das war. Ich habe dann mal angestellt, dann leuchtete irgendwas, dann aber auch wieder nicht halt, wusste ich nicht, bis ich irgendwann mal hingegangen bin, habe dann so nachgelesen, der Betriebsanleitung habe ich verstanden, oh, das ist der Tempomat. Ja? So, und seitdem ich das weiß, benutze ich das auch. Ist ja eigentlich auch klar, die Ingenieure bei VW oder bei Skoda, die bauen ja nicht irgendwie ein Knöpfchen irgendwo ein, so ein Schalter, ohne dass das eine Funktion hat. Also in so einem Auto hat alles seinen Sinn. Und wisst ihr, erst recht ist das so bei dem Wort Gottes. Das steht also nicht drin, weil der Markus irgendwie noch ein bisschen Tinte auf der Patrone hatte oder auf seinem Gänsekiel halt und muss noch ein bisschen weiterschreiben. Erzählen wir auch noch, dass er den Mantel abgeworfen hat, sondern Gott, der Allmächtige, wollte durch seinen Heiligen Geist, dass das so drin steht. Und dann ist da auch Botschaft drin, da ist da auch eine Funktion, eine Aussage drin. Und dieser Mantel, den der abwirft, das ist kein kleines Detail, das ist eine ganz tiefe Botschaft. Denn dieser Mantel ist für den Blinden mehr als nur ein Kleidungsstück, so wie die Frauen hier sagen, da muss ich mal anziehen heute Morgen, was passt denn gut zu meinen Stiefeln und zu meiner Hose und was passt denn so, sondern das war damals der Ort der Sicherheit. Wir müssen uns vorstellen, vor 2000 Jahren, damals im alten Israel, Jericho, da war es heiß, richtig heiß. Wer schon mal da gewesen ist, da brennt die Sonne richtig runter. Da musst du was gegen die Sonne haben, da musst du dich schützen. Da brauchst du einen Mantel, sonst hast du Sonnenbrand, da verbrennst du dir die Haut. Aber nachts wird es da auch furchtbar kalt. Und wenn der Mann auch nach Jerusalem vielleicht gezogen ist, ist ja nicht weit weg von Jericho, da muss der fast 1000 Höhenmeter überwinden halt nicht. In Jerusalem kann es mal richtig kalt werden, da kann es auch mal schneien. Da braucht er den Mantel, um sich zu schützen. Das war seine Sicherheit, nicht? Da war es nicht kalt. Und das war nicht nur für den Bartimäus so als Blinden, so hatte jeder so seinen Mantel, seinen Umhang halt, nicht? Das war ja früher so, wo eben das eine viel wildere Zeit gewesen ist, wo es keine Heizung gab, keine beheizten Autos, all diese Dinge halt, nicht? Der Mantel ist hier ein Symbol für den Ort der Sicherheit, was Schutz gibt gegen die Hitze, gegen den Regen, gegen den Schmutz. Vielleicht auch mal, wenn so ein wilder Hund kommt, will einen beißen, dann ziehst du den so drüber, dann beißt er eben in den Stoff hinein halt. Und dieses Stück Stoff ist bisher seine Welt, seine Sicherheit gewesen. Und jetzt kommt der lebendige Gott in Jesus Christus auf ihn zu und ruft ihn. Und jetzt muss er sich entscheiden, bleibe ich hier in meiner Welt oder gehe ich zum lebendigen Gott in Jesus Christus? Der Bartimäus zögert keine Sekunde. Der wirft den Mantel, die alte Sicherheit ab und springt auf Jesus zu. Nicht, das wird hier auch geschrieben, nicht so ein bisschen so mühsam hoch, sondern springt auf, wirft den Mantel ab, springt auf und geht zu Jesus. Das ist ein Bild dafür zu sagen, wie ein Mensch, der Jesus begegnet und erkennt, hier ist der lebendige Gott, sagt, alles was hinter mir ist, das lasse ich hinter mir. Ist jemand in Christus, so heißt es im Korintherbrief, ist jemand in Christus, 2. Korinther 5, ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das ist ein Symbol. Das hier ist nicht mehr die Sicherheit seines Lebens. Er hat eine neue Sicherheit gefunden. Es ist interessant, dass unmittelbar zuvor eine Geschichte erzählt wird in Markus 10 von jemandem, der auch Jesus begegnet und auch begeistert ist vom Jesus halt. Nicht super Typ halt, das ist der reiche Jüngling, nicht? Und auch das Gesetz und alles, was der erzählt, prima. Aber als Jesus auf seine Sicherheit zu sprechen kommt, da ist er nicht bereit, die Sicherheit wegzuwerfen. Als Jesus sagt, eins fehlt dir noch, gib alles, was du hast, denn es reicht, den Armen und folge mir nach. Da ist Schluss im Bus. Da macht er nicht mehr mit. Also das zeigt die Bibel ganz deutlich hier, wie einer es nicht schafft, nämlich der reiche Jüngling, und wie ein anderer, der Blinde, das hinkriegt. Der sagt, ich schmeiße meine Sicherheit weg. Und leider ist das so, dass wir Menschen, auch diejenigen, die Jesus Christus kennen, uns immer wieder so in die irdischen Sicherheiten zurücksehen. Nicht? Das Volk Israel hatte ja auch durch Gottes Gnade die Sklaverei in Ägypten abwerfen dürfen. Die waren durchgeführt worden in eine andere Existenz, ins gelobte Land. Die waren unterwegs. Und was machen die in der Wüste? Die sehnen sich immer wieder zurück nach Ägypten. Oh, da hatten wir doch wenigstens Fleisch. Gut, gab auch mal ein paar Peitschenhiebe. Halt. Wir hatten aber wenigstens ein Dach über dem Kopf halt, nicht? Und da wussten wir, was morgen passiert. Aber hier wissen wir doch gar nicht, was übermorgen morgen ist. Ist ja ganz furchtbar halt, nicht? Und da wollen sie immer wieder zurück in ihre alten irdischen Sicherheiten. Und so sind wir Menschen. Auch wenn wir Jesus kennen. Da wissen wir, da haben wir jemanden, dem können wir vertrauen. Wir haben das auch selber so oft in unserem Leben erfahren und erlebt halt. Und trotzdem wollen wir uns immer Fundamente in dieser Welt bauen. Um jetzt nicht missverstanden zu werden halt, nicht? Also ich rufe jetzt niemanden auf, seine Lebensversicherung oder seine Hausratsversicherung zu kündigen. Ihr sollt auch nicht eure Ehefrauen oder Ehemänner rausschmeißen halt. Und schon gar nicht sollte auch eure Gesundheitsprophylaxe unterlassen, dass ihr zum Arzt geht, euch auf Krebs untersuchen lasst oder. Nein, macht das alles. Aber gründet euer Leben nicht darauf. Gründet dein Leben nicht auf deine Versicherung und auf dein Geldkonto. Gründet dein Leben nicht auf deine Ehefrau, dein Ehemann. Gründet dein Leben nicht darauf, dass du eine blendende Gesundheit hast. Sondern gründet dich allein auf Jesus Christus. Er ist die Sicherheit. Er ist dein Schutz. Und zwar nicht nur, dass wir das mit dem Mund tun, sondern dass wir Mund sagen, sondern dass wir das wirklich aktiv auch glauben, darauf vertrauen. Und ich weiß nicht, worauf vertraust du denn? Worauf vertraust du? Was ist Halt und Grund deines Lebens? Was gibt dir Sicherheit in dieser Welt? Und wenn das nicht Jesus ist, dann ruft der Allmächtige dich heute raus, aus und von deinen falschen Sicherheiten. Egal, was du dann sagst, wenn es nicht Jesus ist, darauf gründe ich mich, darauf vertraue ich, das gibt mir Sicherheit. Da ruft dich Jesus heute weg von. Komm zu mir. Er lässt es dir sagen durch meinen unwürdigen Mund. Steh auf. Christus ruft dich, du darfst zu ihm kommen. Schmeiß deinen alten Mantel weg. Das macht Nachfolge aus. Die Jünger Jesu haben ihre Sicherheiten verlassen. Das wird immer wieder deutlich halt nicht. Die waren wirtschaftlich, die waren sozial gesettelt in den Ortschaften, wo sie waren. Die hatten Berufe, die hatten Familie. Und Jesus ruft sie aus den Sicherheiten. Die müssen alles verlassen. Die mussten sich auf Jesus verlassen. Ihre Sicherheiten verlassen und auf Jesus verlassen. Liebe Brüder und Schwestern, das Reich Gottes gehört denen, die ihre Sicherheit in der Liebe Jesu sehen und nicht in den materiellen irdischen Dingen. Und wenn du dich auf materielle irdische Dinge gründest, dann ruft der Heiland dich weg davon. Tu etwas. Lass es nicht sein in deinem Leben, dass du dich verlässt auf Dinge, wo der Rost und wo die Motten rangehen können, können es fressen, sondern verlass dich auf Jesus. Lass ihn deine Sicherheit sein. Ein drittes. Es ist der Ruf hier aus der Komfortzone. Dieser Blinde hatte sich in seinem Mantel, denke ich, eingerichtet. Das war so seine Welt, da kannte er sich aus. Vermutlich hat er sich auch ein bisschen gemütlich gemacht, wenn er irgendwie noch ein bisschen was stechen oder sonst war, hat er vielleicht abgeschnitten oder abgeknibbelt halt nicht. Das war seine Welt. Da wird er vermutlich Taschen gehabt haben, wo ein bisschen Brot, ein bisschen Essen drin hatte, vielleicht irgendwo auch so einen Knopf, wo er eine Flasche Wasser dran hatte halt. Da hatte er sich eingerichtet, das war seine Komfortzone. Soll jetzt keiner sagen, so nach dem Motto, nur weil der blind war, konnte es der sich gemütlich machen in seinem Mantel. Also ich hatte bei mir im Studentendorf, als ich angefangen habe zu studieren, einen Blinden gehabt. Also das war einer, der hatte sich richtig gut eingerichtet. Also der hatte mehr drauf, als die meisten, die sehen konnten. Also der war komplett blind, aber das war ein richtig cleverer Typ. Der hat sich richtig eingerichtet, hat ein gutes Leben gehabt. Der hat so eine Sache, da muss ich immer schmunzeln und dran denken halt, nicht? Der ist blind gewesen, ist zu C&A gegangen und hat da gefragt, ob er als Verkäufer angestellt werden könnte. Und da haben die dem so ein bisschen, naja, man geht ja mit Behinderten auch dann immer vorsichtig umgesagt, das geht ja nicht, also so nach dem Motto, sie können doch gar nicht die Leute beraten. Hat er die gefragt, was gibt denn normaler Verkäufer, wie viel verkauft er denn bei Ihnen? Dann haben die gesagt, ja, der hat normalerweise folgenden Durchsatz bei uns hier in der Abteilung. Dann hat er gesagt, wenn ich Ihnen den bringe in 4 Wochen, stellen Sie mich dann an. Und da haben die dem gesagt, das machen wir. Dann war der so clever, da hat er allen Bekannten an der Blindenstudienanstalt, in Marburg gab es eine Blindenstudienanstalt, all seinen Bekannten gesagt, allen Verwandten von denen, wenn ihr was kauft, müsst ihr zu mir in die Abteilung kommen, bei C&A halt nicht, weil mir das hilft. Da hat er über so eine Vernetzung dafür gesorgt, dass seine Bekannten ihm quasi die Arbeitsstelle gesichert hatten. Also der war richtig clever. So hat er ganz viele Dinge richtig gemanagt, der hatte sich auch eingerichtet. Also ich sage das nur mal dazu, dass man nicht denken soll, nur weil jemand behindert ist, da kann er kein glückliches, eingerichtetes und komfortables Leben führen. Und ich denke auch, der Bartimäus hat sich hier eingerichtet. Da funktioniert vieles, auch mit der Behinderung, auch mit der Belastung, aber es funktioniert einiges. Und jetzt kommt der Ruf Jesu. Und jetzt schmeißt er den Mantel weg und geht auf Jesus zu. Und nicht nur das, das heißt er dann im Folgenden, so schließt dann ja die Geschichte, und er folgte ihm nach auf dem Weg. Und jetzt ist der Weg, der dann ja kommt. Wir befinden uns ja hier jetzt so im Markus-Evangelium, unmittelbar vor dem Beginn der Passionsgeschichte. Das, was dann kommt, das ist die knallharte Leidensgeschichte. Also die ganz großen Höhepunkte, nicht Speisung der 5000 und solche Sachen, wo man sagt, ja super, da ist ja richtig klasse, Nachfolger Jesu zu sein halt nicht, da passiert ja was nicht, da freut man sich halt nicht, die liegen schon hinter den anderen. Das, was jetzt passiert, ist Leidensnachfolge, Passion. Jetzt geht es nach Jerusalem von Jericho hinauf, nicht? Und dann geht es los mit der Verhaftung, mit der Verfolgung halt, die dann auch in die Gemeinde kommt. In Jericho, da hat er gemütlich eingerichtet gelebt, trotz seiner Behinderung, und jetzt geht es in die Nachfolge. Und da muss er raus aus der Komfortzone, raus aus seinem Mantel. Da, wo wir uns, und jetzt übertrage ich das Bild auf uns, da, wo wir uns so eingerichtet haben in unserem Leben und so gemütlich gemacht haben, nicht in unserem Mantel der gesellschaftlichen Verpflichtungen, in dem Mantel der familiären Annehmlichkeiten, in dem Mantel der beruflichen Segnungen und im Mantel der persönlichen Vorlieben, da ruft uns Jesus raus. Da ruft uns Jesus raus. Wenn wir Jesus nachfolgen, da gibt es eine andere Priorität. Und die Bibel macht das ganz klar deutlich. Wir sollen uns, wenn wir in der Nachfolge stehen, davon nicht behindern lassen. Das tut der Widersacher immer wieder. Lukas 14, diese Geschichte, nicht? Einladung zur königlichen Hochzeit. Da ist jemand, der lädt ein, alle sagen, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Als es dann dazu kommt, dass das Fest stattfinden will und der Herr seine Diener aussendet, dann geht eine Ausrede nach der anderen los. Ich kann nicht kommen, weil ich habe ja eine Frau gefunden, halt nicht. Ich kann nicht kommen, weil ich habe ein paar neue Ochsen gekauft. Und ich kann nicht kommen, ich habe einen Acker erworben und ich muss nicht. 1000 Ausreden, halt nicht. Und am Ende des Gleichnisses heißt, nicht einer von denen, die sich rausgeredet haben, wird das Himmelreich Gottes sehen. Die, die ihre Komfortzone nicht verlassen haben, gesagt, ja, ich würde ja gerne, Reich Gottes finde ich ja auch so klasse, aber, dieses verfluchte aber, meine Frau, mein Hobby nicht und meine Gesundheit nicht, alles wichtiger als das Reich Gottes. Da ist die Bibel knallhart. Wer meint, er müsste seine Komfortzone nicht verlassen, über dem steht der Zorn Gottes. Ich sage das so deutlich. Ich mache euch das deutlich an einer anderen Geschichte, einem ganz großen Gottesmann, dass man nicht denkt, das wäre jetzt so eine Sache nur von den ganz schwachen Kandidaten. Einer der größten Männer der Bibel, Mose. Das war auch so einer, der hatte eigentlich gar keine Lust, die Komfortzone zu verlassen. Der war ja aus Ägypten vertrieben worden, war es ein bisschen schwierig gewesen, aber dann war er in Midian angekommen bei seinem Schwiegervater Jethro, hat eine Frau geheiratet, sich richtig gut eingerichtet, nicht? War da Unternehmer im Bereich Schafzucht. Und dann begegnet ihm der lebendige Gott. Und der lebendige Gott sagt, pass auf, ich schicke dich nach Ägypten weg von denen, da wo es wirklich unangenehm ist, da wo sie dich verfolgen, da wo du einen Steckbrief offen hast. Und dann geht es los, müsst ihr mal nachlesen, 2. Mose 3 und 4, über zwei Kapitel, wie der Mose sich rausredet. Ja? Der hat keinen Bock, seine Komfortzone zu verlassen. Als erstes fängt er noch so ein bisschen mit Understatement an. Das ist ja häufig so, nicht, dass Leute in der Nachfolge, in die Nachfolge gerufen werden, sich so rausreden, so mit vorderscheinigen Argumenten. Als erstes sagt er so, ich habe doch gar nichts drauf. Nicht? Er sagt so, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehe? Gott sagt ihm dann, ich werde mit dir sein. Nicht? Also das zerwirft schon Gott, das Argument. Als zweites sagt er dann so, ich habe theologisch gar nichts drauf. Also wenn die mich fragen, die Israeliten, und mich fragen, wer bist denn du halt nicht, da kann ich denen auch gar nicht sagen, dann offenbart Gott ihm daraufhin seinen Namen. Ich sage, sage ihnen, ich bin Jahwe, ich werde sein, der ich sein werde. Zieht auch nicht. Dann kommt er mit dem prognostizierten Misserfolg. Das ist die dritte Ausrede, die er bringt. Nicht? Dann sagt er, die werden mir nicht glauben. Auch wenn ich das bringe, du mit mir bist und ich den Namen sage, die werden mir nicht glauben. Da sagt Gott, was hast du hier in der Hand? Den Stab, schmeiß ihn hin, der wird er zur Schlange. Und wenn du den Trick vorführst, dann glauben die auch alle, nicht? So. Dann sagt er, das ist auch wieder so eine Sache. Herr, ich kann nicht reden, nicht so beschränkte Intellekt. Ich hab's doch nicht drauf. Gibt viel bessere, die Pfarrer, die Theologen. Ich nicht. Nicht, sagt Mose, ich nicht. Ich kann gar nicht reden. Und dann sagt Gott, Mensch, ich habe den Mund gemacht, deinen Mund gemacht, du musst dir keine Gedanken machen. Also mit allen vier ersten Ausreden fällt er runter und dann kommt das ganz Spannende. Das kommt das ganz Spannende, die fünfte Ausrede, die er bringen will. Und da wird es dann wirklich zackig, nicht? Da sagt er ganz knallhart, sende, wen du willst. Da kommt er mit nichts mehr an, er sagt, ich habe keinen Bock. So würden heute, so wie so ein 14-Jähriger sagt, Mensch, steck da mal den Tisch. So, ich habe keinen Bock, Papa, ich habe keinen Bock. Nicht? So machen die nicht. So ist auch Mose gegenüber, ich habe keinen Bock. Das ist ja ehrlich, das ist ja grundehrlich. Alles vorher, ich sage immer, das sind vorgeschobene Dinge gewesen. Jetzt kommt es zum Bundesschluss mit Sauda, ich habe keinen Bock, ich will nicht. Sende, wen du willst. Mach deinen Krempel alleine. Und dann steht was ganz Interessantes da. Wenn vorher Gott noch argumentiert hat und so, dann heißt es nur da, da wurde der Herr sehr zornig über Mose. Weil der seine Komfortzone nicht verlassen will, da wird der Herr sehr zornig über ihn. Und dann geht er schließlich auch. Ich weiß nicht, wie er es gemerkt hat, aber das hat er scheinbar mitgekriegt, dass der Allmächtige zornig, sehr zornig auf ihn ist. Und wenn wir eine klare Anweisung kriegen von Gott, wo er sagt, komm, steh auf, mach das. Auch wenn uns das nicht gefällt und wenn das gegen unseren persönlichen Komfort geht, dann möchte ich euch Mut machen, aufzustehen und zu gehen. Wenn der Ruf Gottes euch erreicht und es auch heißt, die Komfortzone zu verlassen, dann lasst euch rausrufen aus der Komfortzone. Denn das ist was Heiliges und Wunderbares, wenn der Ruf Gottes uns erreicht. Aber wenn wir dann in der Komfortzone sitzen bleiben, dann ist es etwas, wo Gott nicht nur sagt, naja, nicht so schlimm, sondern wie bei Mose. Das mag Gott nicht. Darüber wird er zornig. Und vielleicht hast du ja so einen Ruf bekommen für dein Leben, für deine Nachfolge. Stehst schon lange in der Nachfolge und weißt, du musst gewisse Dinge tun. Vielleicht deinen Arbeitskollegen auf Jesus ansprechen. Vielleicht hat Gott irgendwas mit deinem Geld vor, vielleicht mit deiner Zeit. Aber du hast so geflissentlich weggehört. Du hast einfach gar keine Lust, nicht? Ich kann doch jemand anderen senden, ist doch kein Thema. Nein, wenn du den Ruf Gottes für dein Leben hörst, dann steh auf, wirf den Mantel von dir und folg ihm nach. Verlass deine Komfortzone. Und dann viertes und letztes, der Ruf aus der Sünde. Das ist etwas, wenn man diese Geschichte liest, ist das natürlich erstens eine Geschichte, die davon erzählt, wie jemand seine Behinderung los wird. Aber wenn man so ein bisschen geistlich diese Verse liest, dann weiß man, dass es hier eben auch um Sünde geht. Bartimäus schreit hier, Jesus eleison, also Christus erbarme dich, Herr erbarme dich. Das schreit er hier nicht, das was wir vom Abendmahl singen halt nicht, Herr erbarme dich halt nicht. Es ist ein Ruf um das Erbarmen Gottes, und das Erbarmen Gottes ist nicht nur dieses bisschen zu sagen, jemanden körperlich heil zu machen, das ist nur ein bisschen. Das Erbarmen Gottes, das ist vor allen Dingen darin, dass er uns die Sünde vergibt. Das weiß jeder geistlich denkende Mensch. Und das wird uns auch deutlich, wenn wir einige Kapitel zuvor die Gelähmtenheilung gesehen haben. Da kommen ja die vier und bringen den Gelähmten in Markus 2, lassen den Gelähmten runter vor Jesus. Und Jesus sagt nicht, komm, steh jetzt auf, deine Lähmung ist dahin. Sondern was er zu ihm sagt, deine Sünden sind dir vergeben, also den Glauben der vier liegt. Also das ist das Entscheidende halt, nicht die Vergebung der Sünden halt. Und das ist eben auch hier, diese Geschichte ist ein Bild für die Sünde, für den in Sünden behafteten Mensch, der den Sündenmantel um sich gelegt hat. Und der Sündenmantel liegt um uns allen. Wir können uns ja einfach machen, dass wir sagen, okay, das ist eine nette Geschichte in Markus 10, da sehen wir, wie Jesus an diesem Bartimäus gearbeitet hat, halt. Aber wir sind ja nicht blind, deshalb kann ich da nichts draus nehmen. Wenn ich aber den Mantel verstehe als das, was die Sünde ist und unser altes Leben darstellt, halt nicht, was uns immer wieder bemantelt, dann wissen wir, das ist auch unsere Geschichte halt. Ich weiß nicht, wie dein Mantel aussieht und woraus dein Mantel besteht. Der Mantel ist Bartimäus, der war natürlich da gewebt, nicht? Aber was ist denn unser Sündenmantel? Deine Lieblosigkeit, deine Pornosucht, deine Unversöhnlichkeit mit anderen Menschen, deine Geldsucht, dein Götzendienst mit Horoskopen, Wahrsagerei oder irgendwelchen buddhistischen Götterbildern oder vielleicht deine Ich-Sucht. Unsere Sündenmäntel, die haben ganz unterschiedliche Wolle und ganz unterschiedliches Garn. Aber ganz gleich, aus welchem Garn es gestickt ist halt. Jesus ruft uns raus aus der Sünde. Er ruft uns raus aus dem, was uns bindet und niederdrückt. Und wir sollen raus aus dem, was der Mantel unserer Sünde ist. Übrigens, das ist interessant, als dieser Bartimäus schreibt, Jesus eleison, und da passiert etwas von der Welt, da fängt die Welt an zu sagen, sei ruhig, nicht, das sagt die Bibel auch eindeutig hier halt zu sagen, nicht, er soll nicht mehr schreien, er soll nicht um Vergebung schreien, Herr, erbarme dich. Also die Welt hat kein Problem damit, wenn du zum lieben Gott betest, gib mir mehr Geld, gib mir mehr Liebe, gib mir mehr Sex, gib mir mehr Gesundheit. Kommst du bei allen Leuten mit gut an, halt nicht, egal wie dieser Gott aussieht. Aber wenn du rufst, Jesus eleison, Jesus erbarm dich, und es geht in die Sünde hinein, dann tobt die Welt. Das wollen sie nicht hören, halt nicht. Über Sünde will keiner was hören, halt nicht. Nicht über die eigenen, aber auch nicht bei anderen Leuten, halt nicht. Da sagen sie hier, schweig still, sag das nicht, halt. Und doch ist es das, was wir tun sollen. Wir sollen uns von Jesus rausrufen lassen, aus dem Mantel unserer Sünden. Und es geht ganz einfach, wir müssen nur vor Jesus treten und sagen, Herr, erbarm dich, ich bin Sünder, ich habe nichts drauf, ich kann nichts. Erbarm dich, meine. Und dann ruft uns Jesus raus. Aber dann dürfen wir auch die Sünde ablegen, dann dürfen wir sie von uns werfen und dürfen auf Jesus zugehen. Und das ist das Letzte, was wir hören. Vielleicht hast du ja gesagt bei den ersten drei Punkten, bin ich so nicht gemeint. Also geistig sehen tue ich bin wiedergeboren halt, gar keine Frage. Sicherheit, tatsächlich, ich verlasse mich auf Jesus Christus, gar keine Frage halt. Um Komfortzone, ich bin immer wieder auch bereit, also wirklich da im Dienst knallhart einfach ranzugehen. Aber vielleicht ist das dein Punkt. Vielleicht gibt es irgendeine Sünde, an der du festhältst. Dann darfst du heute hören von Jesus Christus, er ruft dir zu, steh auf, wirf deinen Mantel von dir und komm zu mir. Und lass von deiner Sünde. Vier Punkte aus dieser Geschichte, was es heißt, den Mantel wegzuwerfen, vom Mantel von Jesus Christus weggerufen zu werden. Der Ruf aus der Blindheit, der Ruf aus der Sicherheit, der Ruf aus der Komfortzone und der Ruf aus der Sünde. Und ich habe die Predigt damit begonnen, dass ich gesagt habe, es geht heute um eine Handpredigt, um das, was ihr tun sollt. Im Namen Jesu Christi bitte ich euch, das, was ihr verstanden habt für euer Leben, wo ihr gemeint seid, wo der Herr euch angesprochen hat, das setzt um. Und da lasst euch wegrufen von Jesus Christus. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.